Guten Morgen. So, ich hoffe, ich bin komme durch die Endkontrolle. Geht so, ne? Mein Chips muss nach rechts. Sehr gut. Nein, jetzt nicht. Ja. Das stimmt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Abenteuerlich. Ein Kollege rief mich von einem Zollamt an und gab meiner gerade erst ergangenen Verfügung an dieses Amt das Qualitätssiegel abenteuerlich. Ich war noch ein junger Sachbearbeiter beim Hauptzollamt. Und das hat mir im ersten Moment doch einen ziemlichen Schrecken versetzt. Sie wissen schon, erhöhter Pulsschlag, aufkommende Hitzewallung. Überhaupt nicht schön in dem Moment. Aber um es vorwegzunehmen, die Verfügung war nach normaliger Prüfung natürlich, ja was heißt natürlich, also sie war jedenfalls in Ordnung und nicht zu beanstanden. Ich habe den Kollegen dann den Inhalt nochmal in aller Deutlichkeit erläutert und nichts geändert. Gegenwind. Wie gehen wir damit um? Ich frage mal so spontan in die Runde, was motiviert Sie bei, wenn man, wie man so schön sagt, bei Gegenwind weiterzumachen, nicht den Mut zu verlieren? Sehr spontan, ich gebe es zu. Was motiviert Sie da bei Gegenwind weiterzumachen?
Die Erfahrung, dass es meistens doch gut weitergeht.
Ja, okay. Erfahrung?
Das Ziel im Auge behalten.
Das Ziel im Auge, ja, sehr gut. Ja.
Also ein Grundtag, ja. Das war schon ein Grundtag, warum er das jetzt genau vor meine Nase gesetzt hat.
Ja.
Dass ich da
hinwachsen
kann.
Okay.
Das überzeugt sein von dem, was
ich. Ja, okay. Ja, spannend. Ihr habt ja schon einen Teil der Predigt vorweggenommen. Sehr gut, sehr gut. Ja, es können eben auch der Partner natürlich sein, die Kinder, Kollegen, der Chef, das Lob ist auch sehr wichtig. Und ja, den für heute vorgesehenen Predigttext aus der am letzten Sonntag begonnenen Predigtreihe finden wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 8 und 11 und 12. Es handelt auch von Motivation trotz und gerade bei Gegenwind. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die PowerPoint gekriegt. Muss ich auf den roten Knopf drücken? Wahrscheinlich. Nein? Ja. Genau, Teil 2, sehr gut. Gut. Ich habe euch den Text auch an die Wand geschmissen, ich lese ihn. Das Wirken des Apostels bei der Gründung der Gemeinde. Denn ihr wisst selbst, Brüder und Schwestern, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Sondern als wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, in harten Kampf. Denn unsere Ermahnung kommt nicht aus betrügerischer Absicht oder unlauterem Sinn, kann man ja auch Unreinheit sagen, noch mit List, sondern wie Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Haben nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch, wie eine Amme oder auch Mutter ihre Kinder pflegt. So haben wir Lust an euch und sind bereit, euch teilhaben zu lassen, nicht alleine am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem Leben. Denn wir haben euch liebgewonnen. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen würdig vor Gott, durch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Der Briefteil beginnt für mich etwas merkwürdig. Eigenlob stinkt, oder? Sagt man doch so. Wenn ich von anderen ein gutes Zeugnis ausgestellt bekomme, also wie in etwa, um im Beispiel von vorhin zu bleiben, all die Verfügungen und Berichte von dem Seel sind wirklich einzigartig, sehr gut lesbar und verständlich, immer hilfreich, genau auf den Punkt, astrein und Obersame. Klingt doch toll, oder? Hat mir zwar natürlich noch niemand so gesagt, aber ich würde mich damit darüber natürlich nicht nur gut, sondern sehr gut fühlen. Ganz anders verhält es sich aber doch, wenn man sich selbst und sein eigenes Team so ein Zeugnis ausstellt, auf seine Leistung, seinen Lebensstil verweist. Das hat doch ein Geschmäckle. So redet man doch nicht von sich selbst. Das klingt doch geradezu nach Selbstbeweihräucherung und wirkt auf den ersten Blick doch furchtbar arrogant, eingebildet, ja geradezu überheblich und selbstgerecht. Was will er mit der Rechtfertigung seines Handelns erreichen? Die damalige Zeit glich in mancher Hinsicht in verblüffender Weise unserer Zeit. Der heutige weltanschauliche Markt der Möglichkeiten bietet gerade in den westlichen Ländern eine riesige Fülle von Angeboten. Da gibt es Gurus, Sekten, einfache Spinner, Ausgeflippte, Heiler, Propheten, Handaufleger, sogenannte Kräuterfrauen, Sexologen und. Man könnte die Aufzählung sicherlich noch erweitern. Aber das sind keine üblen Errungenschaften und Erscheinungen der Neuzeit, sondern das alles gab es tatsächlich auch schon im Römischen Reich. Die Namen mögen anders gewesen sein, die Inhalte glichen manchmal in verblüffender Weise dem, was uns alles an Weltanschauungen und Kulturen angeboten wird. Und wie auch heute, so schielte mancher Sektenboss auf den Geldbeutel der Kundschaft. Die Folgen waren dieselben wie heute, eine große Verunsicherung. Wem kann man glauben? Wer setzt die Maßstäbe für das, was als gut und oder böse, richtig oder falsch zu gelten hat? Wenn wir diesen beschriebenen Zustand vor Augen haben, verstehen wir besser, warum Paulus im Folgenden so ausführlich über seine Arbeits- und seinen Lebensstil schreibt. Neben den vorgenannten Fragen, also was gut und böse und richtig oder falsch ist, war der andere Grund seiner Rede, dass seine Widersacher vor Ort darauf aus waren, das in Thessalonich begonnene Gemeindewerk zu zerstören. Sie wollten Paulus seinen Leumund, seinen guten Ruf bei den Thessalonichern durch haltlose, aber leicht verfangene Anschuldigungen demontieren. Und so das Vertrauen der neu bekehrten Thessalonicher erschüttern. Paulus möchte mit seinen Ausführungen das Vertrauen der Thessalonicher stärken, ihnen allen Grund geben, sich darauf zu verlassen, dass er und seine Mitarbeiter wirklich von Gott gesandt sind. Um ihnen zu helfen, ganz ohne Hintergedanken. Deswegen begegnet er diesem Angriff mit ausführlicher Schilderung seines Charakters und Dienstes und zeigt auf, wie ein echter Diener des Herrn in Wort und Tat sein sollte. Schauen wir uns das einmal vor diesem Hintergrund einmal genauer an. Denn ihr wisst selbst, Brüder und Schwestern, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. sondern als wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium zu sagen, in hartem Kampf. Durch eine von Juden ausgelöste Verfolgung musste Paulus die gerade zum Glauben gekommenen Gläubigen in Thessalonich bereits nach ein paar Wochen verlassen und kam über Athen nach Korinth. Nach der überstürzten Abreise machte er sich Sorgen um den geistlichen Zustand der Geschwister. Daher hätte er sie gerne zeitnah noch einmal besucht, um ihnen geistliche Nahrung zu geben. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 18 heißt es aber, dass der Satan das zu verhindern wusste, sodass Paulus sich genötigt sah, Timotheus zu seinen geliebten Geschwistern zu senden. Zugleich hatte dies aber auch sein Gutes, seinen göttlichen Sinn, da es so dem Apostel innerhalb relativ kurzer Zeit möglich war, zwei Briefe an die Gläubigen in Thessalonich zu schreiben, die als die ältesten Schriften des Neuen Testamentes eingeordnet werden. Das war der Anfang des Neuen Testamentes. Alle anderen Schriften, einschließlich der Evangelien, sind jünger. Spannend, aber das nur so nebenbei. Paulus sorgt sich um die junge, von ihm gegründete Gemeinde aus tiefstem Herzen. Er sah sich ihnen gegenüber nicht so sehr als Apostel, sondern als ein liebevoller Vater, der für seine eigenen Kinder sorgt und um ihr Wohl besorgt ist. Und so erinnert er sie an das zusammen Erlebte. Meine Arbeit bei euch war nicht vergeblich. Es klingt fast so, als wenn Paulus über das Ergebnis selbst erstaunt ist. Erstaunt darüber, dass er und seine Mitarbeiter es überhaupt gewagt haben. Denn sie hatten allen Grund, mutlos zu sein, zu resignieren oder sich zu verstecken. Ihr Abschied von Philippi war mehr als unfreiwillig. Ich lese uns einfach den Text aus der Apostelgeschichte noch dazu, weil es mir einfach zu wenig wäre, zu sagen, die Geschehnisse da kurz zu umschreiben. Da steckt ganz viel drin und ich finde, es muss dazu gesagt werden, damit wir ein besseres Bild bekommen, was da los war in Philippi. Paulus berichtet, auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Ist ja nichts Falsches, was sie sagt. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämon, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die beiden auf den Marktplatz der Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder befürworten noch annehmen können. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen die beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Und voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht«, rief da Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« »Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet werden«, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Bei Tagesanbruch schickten die obersten Beamten die Gerichtsdiener mit dem Befehl zu ihm, lasst diese Leute gehen. Der Gefängnisaufseher teilte das Paulus mit. Die führenden Männer lassen euch sagen, dass ihr frei seid. Ihr könnt jetzt unbesorgt die Stadt verlassen. Doch Paulus widersprach. Sie haben uns in aller Öffentlichkeit geschlagen und ohne jedes Gerichtsverfahren ins Gefängnis geworfen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt wollen sie uns heimlich und auf bequeme Weise loswerden. Aber das kommt gar nicht in Frage. Die Männer, die dafür verantwortlich sind, sollen persönlich kommen und uns aus dem Gefängnis führen. Mit dieser Nachricht kehrten die Gerichtsdiener zurück. Als die führenden Männer hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger waren, erschraken sie. Und sie liefen sofort zum Gefängnis. Sie entschuldigten sich bei Paulus und Silas, geleiteten die beiden hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Paulus und Silas aber gingen zunächst in das Haus von Lydia. Dort hatte sich die ganze Gemeinde versammelt. Nachdem Paulus und Silas sie ermutigt hatten, im Glauben fest zu bleiben, verabschiedeten sie sich und verließen die Stadt. Eine aufgehetzte Menge steht drohend vor Paulus und Silas und sie werden daraufhin schrecklich misshandelt und ins Gefängnis geworfen. Beim Lesen dieses Textes musste ich so denken, dass das wohl zu allen Zeiten so möglich war und ist, Menschen zu verblenden und zu verführen und aufzuwiegeln, die abenteuerlichsten Dinge zu glauben und schreckliche Dinge zu tun. Auch in der heutigen Zeit ist das nur so. Ich nenne nur kurz den Sturm auf das Kapitol in Washington, den jüngsten Krieg zwischen Hamas und Israel oder auch der Versuch eines wütenden Mob, die Fähre zu erstürmen, auf dem der aus dem Urlaub zurückkehrende Vizekanzler Habeck war. Irre, total irre. Damals wie heute ist also der Mensch sehr empfänglich für Manipulation, ist bereit, schreckliche Taten aus einem Impuls heraus, ohne nachzudenken, zu begehen. Solchen Menschen möchte man nicht ausgeliefert sein. Und trotz all dieser Erfahrungen, also vor Gericht geschleppt, misshandelt und in schwere Haft gesetzt, singen und loben sie Gott, Paulus und Silas, und dürfen wieder die Erfahrung machen, dass Gott über allem steht. Sie werden spektakulär von Gott befreit, der Gefängniswärter und seine Familie kommen zum Glauben und sie werden nur einen Tag nach ihrer Gefangennahme und Verurteilung rehabilitiert und können in Würde die Stadt wieder verlassen. Nach allem kann Paulus den Thessalonichern bezeugen, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium zu sagen, in hartem Kampf. Nur mit Gott fanden sie den Mut, mit der Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus weiterzumachen. Diese Aussage kann uns viel lehren. Wie gehen wir mit entmutigenden Rückschlägen und schmerzhaften Widerstand um? Finden wir den Mut, ungeachtet der äußeren Umstände unseren Herrn zu bekennen? Wir werden immer dann Schwierigkeiten bekommen, wenn wir versuchen, das alles aus eigener Kraft zu leben. Und seien wir doch mal ehrlich, das tun wir doch meistens. Einen wahrhaft geistlichen Menschen wird man aber daran erkennen, dass er aus der Kraft Gottes lebt und in Gott den Mut zum Handeln findet. Das bedeutet aber auch, dass die Verkündigung der frohen Botschaft niemals bequem sein wird. Wir haben dann mit Gegenwind zu rechnen. Aber diese Botschaft wird uns mit Gott und Jesus im Rücken nicht überfordern. Das sagt Paulus. Das gibt ihm Mut. Und das alles nur mit Gott. Gerettet sein durch den Glauben an Jesus heißt damit nicht nur, dass uns unsere Sünde vergeben ist, sondern heißt auch, dass uns die Kraft zu einem geistlichen Leben geschenkt wird. Wir müssen uns bloß darauf einlassen und dafür öffnen, bereit sein, neue Wege mit Gott zu gehen, auch wenn diese neuen Wege vielleicht auch manchmal beschwerlich sind. Jesus hat in seinem irdischen Dasein nichts anderes erlebt. Und ihm sollen wir doch folgen, oder? Das ist verheißungsorientiertes Leben. In Philipper 4, Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus und seine Leute kämpfen sich durch die verschiedensten Gefahren, um das Evangelium nach Thessalonich zu bringen. Sich auf diese Weise in Gefahr zu bringen, ist wahrlich kein Zeichen für einen falschen Diener mit Hintergedanken. Solche Leute lieben es meist bequemer und leichter. Wären Paulus und seine Mitarbeiter nicht von Gott zu diesem Auftrag ausgesandt worden, hätten sie sich sicher einen anderen Ort zum Predigen ausgesucht. Dass sie sich von den Gefahren nicht abschrecken ließen, ist ein klarer Beweis dafür, dass sie nicht von menschlichen Begierden und weltlichen Gewinn motiviert waren, und somit kam ihr Auftrag wirklich von Gott. Denn unsere Ermahnung kommt nicht aus betrügerischer Absicht und unlauterem Sinn, noch mit List, sondern wie Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Haben auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von anderen. Gott als Auftraggeber hat sich seine Leute zur Verbreitung der guten Nachricht als kostbares Gut sorgfältig ausgesucht. Und ja, natürlich gehören wir auch zu diesem Kreis der Ausgesuchten. Mit all unseren Gaben, so unterschiedlich sie auch sind, sind wir beauftragt, das Evangelium weiterzutragen. Jeder im Rahmen der von Gott geschenkten Fähigkeiten. Da ist niemand zu groß oder niemand zu klein, wie wir in einem Lied singen. Darum sind die Evangelisten in erster Linie auch nicht ihren Hörern, sondern ihren Auftraggebern verantwortlich. Und das ist Gott. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jeder, der in geistlicher Verantwortung steht, muss sich immer wieder neu von Gott prüfen lassen. Wem will ich mit meinem Dienst gefallen? Gott oder den Menschen? Geht es nur um meine eigene Eitelkeit, nur um Dienst zur Selbstbestätigung? Paulus spricht über die Art und Weise, wie er seine Mitarbeiter den Thessalonichern begegneten. Er zählt 7 negativen Dinge auf, die sie in ihrem Dienst vermieden. Nicht aus Betrug. In erster Linie war ihre Botschaft an die Wahrheit Gottes ausgerichtet. Sie war nicht irgendein Mythos oder ein Fable, die listige Menschen erfunden hatten. Das wird daraus ersichtlich, dass sie darauf achteten, dass ihre Lehre, die sie verkündeten, richtig und wahrhaftig war. Nicht aus unlauterem Sinn oder auch Unreinheit. Ihr Dienst war nicht mit unreinen Begierden verknüpft, nicht mit List. Sie hatten keinen ausgeklügelten Plan, um die Thessalonicher auf ihre Seite zu ziehen und sich so eine persönliche Anhängerschaft zu verschaffen. Nicht um Menschen zu gefallen. Paulus sah sich selbst als einen Verwalter, der von Gott bewährt befunden wurde und betraut war, die Botschaft des Evangeliums in die Welt zu tragen. Diese Verantwortung wagte er es nicht, sich bei seiner Arbeit zu irgendwelchen Hintergedanken hinreißen zu lassen. Er wusste, dass er unter den wachsamen Augen Gottes diente. Gott prüft die Herzen aller Menschen und seine Allwissenheit deckt alles und jedes falsche Motiv auf. Niemals mit schmeichelnder Rede. Paulus und seine Mitarbeiter schmeichelten den Thessalonichern nicht in ihrer Predigt, um Ergebnisse zu erzielen. Ihre Predigt zielte nicht darauf, das Ego des Menschen zu bedienen, um ihn mit weltlichen Mitteln zu gewinnen. Das Evangelium des Paulus predigt ist keine Botschaft, die der weltliche Mensch erfinden würde, denn sie hat nichts mit dem Menschen zu tun, mit dem menschlichen Herz. Um an das Evangelium zu glauben und es anzunehmen, muss der Mensch seine Schuldigkeit vor Gott erkennen, Buße tun, also umkehren zu Gott und seine Schuld bekennen. Und das ist alles andere als schmeichelhaft. Niemals mit einem Vorwand für Habsucht. Sie predigten nicht, um sich selbst zu bereichern, zum Beispiel durch Geld. Paulus war in dieser Hinsicht so aufrichtig, dass er Gott als Zeugen anrief, dass er, Paulus, in dieser Angelegenheit ein aufrichtiges Herz hatte. Deshalb nahmen sie keine finanzielle Unterstützung von den Thessalonichern an, obwohl sie als Christi Apostel ein Recht darauf hatten. Niemals Ehre von Menschen. Sie waren so weit davon entfernt, Ehre von Menschen zu suchen. Sie hielten sich von allem fern, was irgendwie so hätte aussehen können. Sie suchten weder Ruhm noch Reichtum, als sie unter den Thessalonichern dienten. So vermieden Paulus und seine Mitarbeiter in ihrem Dienst sorgfältig menschliche und weltliche Grundsätze. Gott hätte ihre Arbeit sonst nicht gesegnet, wenn ihre Motive verwerflich gewesen wären. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch, wie eine Amme oder auch Mutter ihre Kinder pflegt. So haben wir Herzenslust an euch und sind bereit, euch teilhaben zu lassen, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem Leben. Denn wir haben euch lieb gewonnen. Wir haben jetzt gehört, was man alles nicht machen soll als Prediger. Was ist aber die richtige Methode oder vielleicht sollten wir besser sagen, die richtige Haltung und Einstellung? Weil Jesus sich gedemütigt und Knechtsgestalt angenommen hat, kann auch natürlich der Missionar den Hörern nicht von oben herab begegnen. Dennoch hat er aufgrund seiner Beauftragung durch Gott eine besondere Stellung, die er jedoch nicht ausnutzt. Im Gegenteil. Bei allem ist er und sein Team sorgsam bemüht, niemandem zur Last zu fallen. Dass Paulus seine finanzielle Unabhängigkeit bewahrt hat, indem er nebenbei durch eigene Arbeit auch noch Geld verdiente, unterscheidet ihn grundlegend von den vielen anderen Wanderpredigern und Philosophen seiner Zeit. Ja, man gewinnt fast den Eindruck, dass Paulus sogar ein wenig stolz darauf war, eben nicht zu diesen geldschindenden Heilspredigern zu gehören. Wie soll man sich denn jetzt in dieser Stellung als Missionar gegenüber den Neubekehrten verhalten? Paulus nimmt den Vergleich mit der Mutter. Die lässt sich nicht vom Kind aushalten. In einer Mutter-Kind-Beziehung teilt die Mutter in unüberbietbarer Weise ihr Leben mit dem Kind. In der Schwangerschaft sind sie fast ein Leben. Beim Stillen teilt die Mutter ihre Lebenskraft mit dem Kind. Im Laufe der Jahre wird eine Mutter ihr Kind mit dem ausrüsten, was es zum eigenständigen Leben braucht. Ich bin keine Mutter. Es dürfte die wenigsten überraschen. Ich habe auch nie gestillt. Paulus auch nicht. Aber wenn ich mein inzwischen großes Kind, wenn ich daran denke, dann schlägt mein Herz höher. Dann habe ich bis heute ganz große, große Freude. So geht es Paulus mit der Gemeinde, mit seinen geistlichen Kindern. Er hat Freude an ihnen. Er hat Herzenslust an ihnen. Er hat ihnen alles gegeben, nicht nur die Botschaften Jesus Christus, sondern sein ganzes Leben. Vielleicht war seine missionarische Arbeit darum auch so erfolgreich. Sie stand jedenfalls offensichtlich unter Gottes Segen. Das Leben teilen. Wie wäre es, wenn wir so in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld mit anderen Menschen unser Leben teilen? Wenn wir mit dem Nachbarn oder Kollegen oder Freunden nicht nur kleine, abgesteckte Bereiche unseres Lebens teilen, sondern das ganze Leben. Klingt irgendwie sehr anstrengend und kraftraubend. Vielleicht habe ich auch Angst davor. Aber vermutlich würde es wohl in vielen Gemeinden anders aussehen. Vielleicht würden auch mehr Menschen in unsere christlichen Gemeinden, in unsere Gemeinde finden. Es ist wohl auch eine Frage der Liebe zu den Menschen um uns herum. Das kann man nicht lernen oder gar erzwingen. Das ist ein zu erbetenes Geschenk. Wir haben ja von Paulus gehört, nur mit Gott fanden sie den Mut, mit Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus weiterzumachen. Und wie sagte unser Altprediger häufiger mit einem Augenzwinkern, ich warne vor dem Gebet. Wer betet und bittet, der darf sich nicht darüber wundern, wenn er eine Antwort erhält. Also, mit Gott im Rücken ist alles möglich. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen würdig vor Gott, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Paulus verglich sich nicht nur mit einer aufopfernden Mutter, sondern er ermahnte und tröstete sie auch wie ein Vater und beschwor sie, ihr Leben zu führen, würdig vor Gott. Diese Seite seines Dienstes hatte damit zu tun, die Neubekehrten bei ihren ersten Schritten auf dem christlichen Weg zu unterweisen und sie anzuleiten. Ein guter Vater gibt seinen Kindern Orientierung und hilft ihnen auf dem richtigen Weg. Er weiß, dass sie Ermahnung nötig haben, aber gleichzeitig auch viel Ermutigung brauchen. Ein Vater, der seine Kinder entmutigt, statt ermutigt, versündigt sich an ihnen. Ein Vater wird aber auch nicht von seinen Kindern erwarten, dass sie alles auf Anhieb verstehen und richtig machen. Er wird sie stattdessen begleiten. In diesem Sinn haben wir wohl die Worte des Apostels zu verstehen, wenn er sagt, er habe jeden Einzelnen ermahnt, getröstet und beschworen. Es ist wirklich bezeichnend, dass er sagt, jeden von euch, jeden Einzelnen, also nicht die Gemeinde als Masse, sondern er hat wirklich den Menschen im Blick. Gemeinde, das sind viele unterschiedliche Menschen. Jeder mit seinen Stärken und Schwächen. Gott schafft Originale, keine Kopien. Folglich geht Paulus individuell auf seine Gemeindeglieder ein. Dass Paulus Zuwendung zu seiner Gemeindung ist gleichzeitig auch von einer gewissen Hartnäckigkeit geprägt. Er lässt einfach nicht locker. Ein geistlicher Leiter muss wissen, was er will. Er muss vor allem wissen, was Gott will. Darum wird er nicht nur einmal sagen, was er zu sagen hat. Der Dienst von Paulus als ihr Vater zielte darauf ab, dass die Neubekehrten ihr Leben würdig vor Gott führen. Sie sollten erkennen, dass sie von Gott zu einem sehr hohen Ziel berufen worden waren, nämlich würdige Zeugen für die frohe Botschaft zu sein. Ich habe uns zum Ende noch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich im Neukirchner Kalender aus 2009 gefunden habe. Und zwar geht es um John Wesley. Der hat von 1703 bis 1791 gelebt. John Wesley, der bekannte Gründer der Methodistenkirche, war viele Jahre auf seinem Pferd im ganzen Land unterwegs und verkündete großen Menschengruppen unter offenem Himmel das Evangelium. Es entstand eine Erweckung, die bis heute ihre Auswirkungen hat. Doch es gab auch Widerstand. Eines Tages war er sehr entmutigt und hatte Angst, dass er nicht mehr unter dem Segen Gottes stehe. Er kniete nieder und betete laut: Herr, was habe ich falsch gemacht, dass in den letzten Tagen und Wochen keine Tomaten und Eier mehr fliegen, wenn ich predige? Hat mich deine Kraft verlassen? Ein Bauer hinter einem Busch versteckt hatte das Gebet gehört und entschied sich, Wesley zu helfen. Er warf einige Kartoffeln über den Busch hinweg auf Wesley. Überrascht stand Wesley auf und dankte Gott für dieses deutliche Zeichen. Er setzte seine Reise ermutigt fort und predigte weiterhin, trotz Tomaten und Eier. Oder gerade. Ich hoffe, ich überrasche Sie jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott da und dort ziemlich traurig über unser Leben, unsere Lebensführung sein dürfte. Das gilt zumindest für mich, muss ich so denken. Was könnte nicht alles so möglich sein, zusammen unterwegs mit Jesus? Das ist erschreckend. Und vielleicht brauchen wir dieses heilsame Erschrecken ganz dringend mal wieder. Denn manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so abgestumpft, so zurückgezogen, auch Corona-bedingt ins Private abgetaucht sind, dass wir gar nicht mehr über uns selbst erschrecken, obwohl es dazu Grund gäbe. Dass Sie und ich heute leben, zeigt allerdings, Gottes Geschichte mit uns Menschen ist weitergegangen, auch mit uns persönlich. Warum? Weil seine Liebe noch größer ist als seine Traurigkeit. Gott ist in Jesus selbst Mensch geworden und er wünscht sich, mit uns für immer Gemeinschaft zu haben. Nicht weil wir sind, wie wir sind, sondern obwohl wir sind, wie wir sind. Das mag eine harte Erkenntnis sein, aber es ist ein riesiger Grund für tiefe Dankbarkeit. Sich neu anstecken lassen, mit Begeisterung für Jesus, das wäre doch was. Denn seien wir mal ehrlich, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig darüber gefreut, dass Ihr Platz im Himmel durch Jesus gesichert ist? Bei mir ist es tatsächlich ein paar Monate her, nämlich als ich meine letzte Predigt hielt. Leiden wir alle vielleicht unter so etwas wie einer heilsgewisslichen Demenz? Ich habe mich schon als junger Teenager für Jesus entschieden und wie in einer alten Ehe ist die feurige Leidenschaft etwas dem Alltag gewichen. Ich möchte nie mehr ohne Jesus sein. Aber die Freude über das, was er für mich getan hat, hat in den vergangenen Jahren ein wenig gelitten. Oft macht mir erst die Begegnung junger Christen klar, welch einen Schatz ich eigentlich in Jesus habe. Auch wir brauchen immer mal wieder Ermutigung und tun gut, uns an das zu erinnern, was auch gegenseitig, was wir sicher wissen, um so im Glauben gestärkt zu werden. Und das ist dann der Grund, mutig voranzugehen, wie Jesus sagt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Der Prophet Jesaja liebt es, das Volk Gottes mit einer Schafsherde zu vergleichen und zeigt, dass Gott seine Freude daran hat, diese Herde zu nähren. In Jesaja 40 lesen wir, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Die Schafe der Herde stehen immer in Gefahr, durch den Feind in verschiedene Richtungen zerstreut zu werden. Doch er, Jesus, sammelt sie mit der Kraft seiner Arme und liebt sie mit einem Herzen voller Zuneigung. Ja, das stimmt. So unterwegs zu sein, könnte etwas holprig werden. Im besten Fall werden wir Schafe nur ausgelacht. Möglicherweise fliegt ja auch Gemüse. Naja, vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so. Aber das alles zusammen mit Jesus und dadurch mit Mut im Rücken, der mehr für uns ertragen musste, nämlich ja, Jesus mehr für uns ertragen musste, als nur mit Gemüse beworfen zu werden. Und nochmal, O-Ton Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Damit verspricht der Auferstandene Enttäuschten und Verzagten seinen Beistand, wenn sie von ihm erzählen. Eine wunderbare Jesus-Qualität, anderen Mut zu machen. Er, der das Maximum, was man sich nur vorstellen kann, für uns ertragen hat. Als Sohn und Schaf Gottes zu unserer aller Rettung. Danke, Herr Jesus. Mit dir und durch dich ist alles möglich. Amen.